Liebe Hörerin, lieber Hörer, schön, dass du da bist. Wenn dir der Wellbeing Code gefällt, dann unterstütze uns doch gerne mit einer Bewertung auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens. Einfach ein paar Sterne oder ein kurzer Kommentar, das dauert nur wenige Sekunden, hilft uns aber enorm. Und aktiviere doch gleich die Erinnerungsfunktion, damit du keine Folge mehr verpasst. Danke dir und jetzt viel Freude mit der neuen Episode von The Wellbeing Code.
Herzlich willkommen zu The Wellbeing Code, dem Podcast rund um ganzheitliche Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität. Dein Podcast-Host ist Biogena-Geschäftsführerin Julia Hoffmann.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Wellbeing Code. Unsere letzte Eisenfolge hat unglaublich viel Resonanz und Reaktion ausgelöst. Nachrichten, Rückfragen und vor allem eins, der Wunsch nach noch mehr Klarheit. Deshalb nehmen wir alle Fragen aus der Biogena-Community auf und besprechen sie heute in einem Follow-up. Ab wann ist ein Ferritinwert wirklich kritisch? Warum steigt er manchmal nicht, obwohl ich supplementiere? Und was ist eigentlich dran am Mythos Spinat, Steak am ersten Zyklustag und dem Rote-Bete-Saft? Eisen ist eine Diva und oft komplexer, als man auf den ersten Blick denkt. Ich freue mich sehr, dass Lisa Ressi heute wieder bei mir ist, um uns all diesen Fragen auch Rede und Antwort zu stellen. Bevor wir über Werte sprechen, lass uns kurz auf die Symptome schauen, denn sie sind oft der erste Hinweis, dass etwas nicht stimmt. Gibt es Unterschiede bei Eisenmangelsymptomen zwischen Frauen, Männern und Kindern, insbesondere wenn es um subtile Symptome geht?
Ja, genau. Das ist ganz, ganz spannend. Die klassischen Symptome von einer Eisenmangelanämie, die sind bei allen Geschlechtern und Altersgruppen eigentlich ziemlich gleich. Aber du hast eben diese subtilen Symptome angesprochen, Symptome, die auftreten, bevor man noch einen schweren Eisenmangel hat. Und da unterscheidet sich's wirklich. Bei den Frauen, sogar wirkliche Klassiker sind ein diffuser Haarausfall, brüchige Nägel, Störungen im Zyklus, oder aber auch Beschwerden rund um die Periode. Gibt es auch Studien, die zeigen, dass Frauen, die keine gute Eisenversorgung haben, mehr prämenstruelle Beschwerden haben, wie jene, die einen guten Eisenstatus haben. Spannend, gell?
Absolut spannend.
Ja. Bei den Männern sind es dann Symptome, die eher so in Richtung körperliche Leistungsfähigkeit gehen. Dass ich halt merke, dass ich im Sport nicht so leistungsfähig bin oder allgemein körperlich nicht so fit bin. Und schneller ermüde. Und bei den Kindern geht's eher so in die psychische Ebene in Richtung Konzentrationsstörungen, Lernschwierigkeiten, aber auch ein Klassiker, Infektanfälligkeit. Mhm.
Und wahrscheinlich, dass sie sich so ein bisschen unrund fühlen, oder?
Unrund fühlen. Und es gibt Daten, die zeigen, dass das Eisen ja auch im Serotoninstoffwechsel notwendig ist. Und wenn ich jetzt zu wenig Eisen habe, dann kann ich nicht ausreichend Serotonin-Wohlfühlhormon bilden. Und dann bin ich gleich einmal eher auf der depressiven Schiene, leicht angriert, unrund. Und schlaf auch nicht so gut, weil aus Serotonin wird Melatonin gebildet.
Also allesamt Themen, auf die man nicht direkt zum Eisenmangel kommen würde.
Genau, weil da haben wir im Kopf so klassische Eisenmangel, Blässe, Schwindel, Kurzatmigkeit. Und da gibt es weit vorher schon Symptome, auf die man achten sollte. Aber das, was ich gesagt habe, diese Symptome, da kann ein Eisenmangel dahinter stehen, eine schlechte Eisenversorgung. Aber dafür gibt es ja natürlich andere Gründe. Der Stoffwechsel ist halt nicht so einfach, gell? Das on-off, on-off, sondern da gibt es viele Möglichkeiten. Aber die wenigsten denken bei diesen Symptomen, hey, jetzt vielleicht steckt da wirklich eine schlechte Eisenversorgung dahinter. Ist ja einfach, messe ich und dann sehe ich es.
Ausschlusskriterien.
Genau. Mhm.
Und kann man einen funktionellen Eisenmangel haben, obwohl das Hämoglobin noch normal ist?
Ja, genau, weil wenn das Hämoglobin niedrig ist, dann spricht man schon von einer Anämie. Und eine Anämie kann entweder ausgelöst sein durch einen Eisenmangel, das sind ungefähr die Hälfte der Anämiefälle, und die andere Hälfte teilen sich ein Folsäure- oder ein B12-Mangel. Und von einer funktionellen Störung spricht man dann, wenn der Ferritin, der Eisenspeicher, unter der Norm ist oder schon erniedrigt und ich dann nicht mehr aus dem Vollen schöpfen kann. Und das sind dann diese subtilen Symptome.
Das heißt, wie du beim letzten Mal schon empfohlen hast, immer das gesamte Eisenprofil auch überprüfen lassen, wo dann die einzelnen Werte mit dabei sind, wo wir jetzt gerade zwei davon auch angesprochen haben.
Genau.
Und jetzt wird es konkret, denn am Ende landen wir alle beim Laborbefund. Wie wir gerade auch gesagt haben, lass uns bitte klären, wie wir diese Werte auch richtig lesen. Ab welchem Ferritinwert sprechen wir aus funktioneller Sicht von einem Problem, auch wenn die sogenannten Referenzwerte noch normal sind?
Ja, also ich fange mal beim Positiven an. Gell? Das Positive wäre, wünscht dir was? Und wünscht dir was, wäre ein Ferritin, ein Eisenspeicher von 100. Ja, das bringen nicht so viele zusammen. Und wir haben auch einen ordentlichen Puffer, also so ist es nicht. Der Körper kann sich super gut adaptieren und auch darauf einstellen für eine gewisse Zeit. Dort, wo ich sage, da kann schon bei uns Frauen zum Beispiel zu einem diffusen Haarausfall kommen oder brüchige Nägel und was wir vorhin besprochen haben, das spielt sich dann manchmal sogar schon ab einem Ferritinwert von 50 ab. Und ich sage immer so, die Range zwischen 30 und 50 ist so die Grauzone, wo du sagst, naja, es rennt schon noch irgendwie. Aber das eine oder andere, merke ich, ist nicht mehr die Lebensqualität, die ich mir wünsche und die ich gewohnt bin.
Und genau diese Grauzone wird aber sehr oft als völlig normal eingestuft, oder?
Ja, genau, weil halt labordiagnostisch, je nachdem, welche Labore und welcher Wissensstand, sagt halt, es sollte mindestens 30 sein, der Ferritinwert. Und es gibt noch halt so alte Werte, wo man sagt, naja, wenn du 10 hast, passt es auch, gell? Aber da frage ich mich ja, was soll das mit Lebensqualität? Also das ist eigentlich Schikane.
Muss man genauso sagen. Lisa, auch spannend, erst gestern habe ich von einer Kundin gehört, die während der Ferritinmessung einen Infekt hatte. Und dann kam ein deutlich höherer Spiegel raus. Die Kundin war natürlich entsprechend irritiert, wie es dazu kommt, vor allen Dingen im Vergleich mit dem vorherigen Laborbefund. Kann Ferritin also durch Entzündungen verfälscht sein?
Ja, und in ganz, ganz klar, in unserer ersten Eisenfolge, die wir gehabt haben, haben wir auch besprochen, welche Blutwerte zum Eisenstatus gehören. Und da haben wir gesagt, es gehört unbedingt der CRP-Wert mitbestimmt. Das ist ein klassischer Blutparameter, der mir anzeigt, laufen irgendwelche Entzündungsprozesse im Körper. Also der Zusammenhang stimmt. Entzündungen im Körper können dazu führen, dass der Ferritinwert erhöht ist. Jetzt wäre aber die Frage, warum? Also ich bin halt so. Ich möchte dann immer wissen, warum. Nicht nur es ist so, sondern warum ist das so? Und Ferritin ist jetzt nicht nur unser Eisenspeicher, sondern fungiert auch als sogenanntes Akutphaseprotein. Das sind Eiweiße, die ausgeschüttet werden, wenn der Körper eine Immunreaktion startet oder an einer Immunreaktion beteiligt ist, sprich Infektabwehr. So, dann sage ich, okay, warum muss er das machen? Spannend ist, dass Bakterien Eisen brauchen für ihr eigenes Wachstum. Und wenn ich jetzt eine bakterielle Infektion habe, versucht der Körper als Gegenmaßnahme, das Eisen, das er hat, in Ferritin-Eisenspeicher zu bunkern und damit kommen die Bakterien nicht an das freie Eisen ran. Und deswegen steigt aber dann natürlich der Ferritinwert, weil der Körper schaut, alles, was er irgendwie an Eisen lukrieren kann, packt er geschwind einmal in den Speicher, damit ihn ja niemand dieses Eisen wegfrisst.
Also als Abwehrmechanismus.
Genau. Und das sind
tricky.
Cool, gell?
Wahnsinn.
Ja, also die Natur ist ja 10-mal gescheiter wie wir, gell? Auch wenn wir es nicht immer glauben, wir sind wirkliche Wunderwerke und ich komme immer mehr drauf, wie spannend eigentlich unser Körper, unser Stoffwechsel ist.
Absolut. Jetzt haben wir für die heutige Episode ganz viele Spezialfragen auch erhalten. Eine davon ist, welche Rolle spielt Hepzidin in der Eisenregulation und warum ist das auch für die Dosierung relevant?
Ja, auch eine ganz spannende Frage. Das Hepzidin ist ein Hormon und dieses Hormon regelt, wie viel Eisen wir aufnehmen. Eisen, wissen wir ja auch aus der vorhergehenden Folge, ist ja ganz wichtig für ganz viele Stoffwechselprozesse, also ganz was Wichtiges. Aber Eisen ist auch hochreaktiv. und kann schnell zu einem Radikal werden. Und deswegen hat der Körper das ganz gefinkelt geregelt, dass es einen Stopp gibt in der Eisenaufnahme, wenn er sagt, jetzt habe ich genug Eisen. Und das Hepzidin wird in der Leber gebildet und sorgt eben dafür, dass dann aus der Zelle nicht zu viel Eisen kommt. Wenn das Hepzidin hoch ist, stoppt es den Transport vom Eisen aus der Zelle in die Blutbahn. Und das Hepzidin sorgt auch dafür, dass nicht zu viel aus unseren Speichern freigesetzt wird, aus dem Eisenspeicher. Sagt dann einfach, stopp, braucht man nicht. Und warum ist das jetzt relevant bei der Eiseneinnahme, bei der Supplementierung oder medikamentösen Eiseneinnahme? Was passiert denn? Vor allem bei der medikamentösen Eiseneinnahme wird ja Eisen in sehr hohen Dosierungen zugeführt. Also 80, 100 Milligramm sind Standard. Und wenn ich jetzt auf einmal so viel Eisen zuführe, wird automatisch Hepzidin freigesetzt und damit die Eisenaufnahme blockiert. Und das Spannende ist, dass das Hepzidin relativ schnell steigt. Innerhalb von 6 Stunden kann das ansteigen und dann braucht es in etwa 24 Stunden, bis wieder abgebaut wird. Und in dieser Zeit, wo dieses Hepzidin erhöht ist, weil ich jetzt auf einmal so viel Eisen aufgenommen habe, sagt der Körper, um Gottes Willen, könnte ja wieder was kommen, gell? Jetzt haben wir genug Schutzmechanismus. Und in der Zeit, wo das Hepzidin hoch ist, nehme ich aber kein weiteres mehr auf. Der Körper merkt nur, es kommt so viel daher und sagt nicht, ja, herein mit euch, weil ich brauche jetzt so viel, sondern weiß, das auf einmal ist mir jetzt zu viel. Und daher die Empfehlung, wenn ich jetzt höhere Dosierungen brauche, weil ich einen Eisenmangel habe, dann, wenn ich so hoch dosiert einnehme, nur jeden zweiten Tag, weil dann fällt das Hepzidin wieder ab und dann kann ich wieder mehr aufnehmen. Weil wenn ich jeden Tag dann diese hohe Menge Eisen zuführe, wird es nicht mehr aufgenommen, weil der Körper sagt Stopp durch das Hepzidin. Und dann bleibt es mir aber im Darm und das Eisen im Darm oxidiert man dann auch irgendwann einmal und das macht man dann die klassischen Nebenwirkungen von Eiseneinnahme. Also ganz spannend.
Und das heißt, beim Umkehrschluss bei einer sanften Eisendosierung, zum Beispiel über Supplemente von 21 Milligramm oder 14 Milligramm, braucht man sich da keine Gedanken machen?
Nein, da braucht man sich keine Gedanken machen. Das ist ja in einem physiologischen Bereich. Das spricht also diese Prozesse, die da wirklich dann, wo das Hepzidin dann tatsächlich so hoch wird, dass es die Eisenaufnahme fast blockiert, spielen sich dann ab 60, 80 Milligramm ab.
Wow, das ist echtes Insiderwissen. Da gehen wir gleich weiter. Wir haben noch ganz viele auch persönliche Fragestellungen aus unserer Biogener Community. Eine Kundin fragt beispielsweise, ich habe keine starke Periode, esse viel Fleisch und mein Ferritin liegt trotzdem bei 26. Woran kann das denn liegen?
Aube, das kann an vielem liegen, weil wir ja schon gehört haben, wie komplex der Eisenstoffwechsel ist. Und jetzt sage ich, gehen wir es einmal der Reihe nach durch. Das erste Problem könnte schon in der Magenetage liegen. Wieso? Wir brauchen Magensäure, damit wir an das Eisen im Fleisch kommen, an das Hemeisen. Und da muss es sauer sein, dass ich das rauslösen kann. Und es gibt gar nicht so wenig Menschen, die zu wenig Magensäure bilden. Es könnte sein, dass sie eine Helicobacter-Infektion hat. Kennen wahrscheinlich viele, ein Bakterium, das im Magen ist und dort auch eine Gastritis macht, eine Magenschleimhautentzündung. Oder es gibt Leute, die haben sowieso eine chronische Gastritis. Da wird es einfach schwierig. Da haben wir das Problem im Magen. Das nächste Problem könnte im Darm liegen. Wie geht's meiner Darmschleimhaut? Gibt's da vielleicht niedergradige Entzündungen? Muss ja keine chronische Darmentzündung sein im Sinne einer Colitis oder einem Morbus Crohn. Gibt da Leute, die einfach eine niederschwellige Entzündung haben durch, weiß ich nicht, Unverträglichkeiten an Reizdarm und das gar nicht wissen. Und dann kann diese Schleimhaut das auch gar nicht so aufnehmen. Und dann der Überburner, wie überall, wenn es um meinen Darm geht, ist das Mikrobiom. Das spielt dann auch noch mit der Rolle. Also echt krass, das ist jetzt nur im Verdauungstrakt, gell?
Also Verbindungen, an die ich persönlich never ever gedacht hätte.
Ja, und dann geht's noch weiter. Wir haben gesagt, das Hepzidin ist hoch, wenn jetzt viel Eisen daherkommt. Okay, das ist in Ihrem Fall nicht, aber das Hepzidin kann sich auch erhöhen, wenn man chronische Stressbelastung hat. Oder Infektionen, Entzündungen, weil das auch ein Akutphase-Protein ist und erhöht sein kann. Also da sehen wir, wie viele Faktoren da dabei sein können. Warum das nicht funktioniert, der Eisenstoffwechsel.
Lisa, was empfiehlst du der Kundin jetzt?
Abklären. Wir haben da jetzt viele Möglichkeiten herausgefiltert und eine nach der anderen überlegen, könnte mich das da betreffen oder nicht.
Und eine weitere Kundin fragt, ich habe nach der Geburt meiner Tochter einen Ferritinwert von, halte ich bitte fest, 7.
Oh ja.
Wie geht man denn da therapeutisch sinnvoll vor?
Also das ist auch kein, also es kommt tatsächlich häufiger vor, da ist sie kein Einzelfall, weil man natürlich bei der Geburt auch Blut verliert und je nachdem, wie viel, kann das schon sein, dass das so stark runtergeht. Aber das ist wirklich ein medizinisch starker Mangel und der gehört dann auch in ärztliche Hände. Und da sollte ich mich in ärztliche Hände begeben und dann eben in ärztlicher Begleitung entsprechend dann ausgleichen. Also da sollte man selber nicht mehr herumprobieren mit Supplements, sondern das wirklich mit ärztlicher Begleitung dann angehen.
Ganz klare Grenze der Verantwortung, ja. Finde ich gut. Jetzt sprechen wir sehr oft über Mangel. Wie schaut es denn mit dem Gegenteil aus? Kann es auch zu viel Eisen sein?
Genau. Eisen ist wichtig, aber zu viel ist kontraproduktiv und kann sogar schädlich sein, weil das Eisen, das sich dann im Körper anreichert, wenn es zu viel ist, dann tatsächlich oxidieren kann und alle möglichen Schäden machen kann, bis hin auch zu schweren Leberschäden. Man braucht jetzt keine Angst haben, wenn man nur in, wie wir gesprochen haben, niedrigen physiologischen Dosierungen unterwegs ist. Aber manche Leute glauben, das ist jetzt wichtig und da kann ich gar nicht genug davon kriegen. Und da kann es dann schwierig werden. So hohe, dass es zu viel wird, da muss ich schon sehr, sehr, sehr hoch dosieren. Also mit Dosierungen, von denen wir sprechen, 10 Milligramm, 15 Milligramm, 21 Milligramm, damit komme ich nie in so eine Überdosierung. Also das ist das eine. Und das andere ist, es gibt tatsächlich Menschen, die haben eine Eisenspeicherkrankheit. Hämochromatose heißt die. Und da wird alles aufgenommen, was irgendwo Eisen ist. Da funktioniert das mit den Hepzidin nicht. Da gibt es keinen, der Stopp sagt. Und die reichern das auch ganz stark in der Leber an und die müssen wirklich, wirklich aufpassen und dürfen keine Supplements nehmen, wo Eisen drin ist und müssen auch bei der Ernährung aufpassen. Und wenn die Werte sehr hoch sind, müssen sie zum Aderlass.
Das war witzigerweise die Frage einer weiteren Kundin, ja? Die sagt, mein Mann hat einen zu hohen Eisenspiegel und wird deshalb zum Aderlass geschickt. Was sagst du dazu?
Richtig, es ist medizinisch die einzige Möglichkeit, um das Eisen wieder loszuwerden. Es gibt keinen Nährstoff, es gibt, kann nicht sagen, ich trinke jetzt da mehr und dann wird das Eisen schon, wäre es eisenlos. Es gibt nichts anderes, außer eben über Aderlass, wo ich Blut lasse und dadurch Eisen verliere.
Spürt man eigentlich einen zu hohen Eisenstatus?
Naja, das sind auch so subtile Zeichen, wie eben vielleicht Gelenksbeschwerden, manchmal vielleicht Verdauungsbeschwerden, die darauf hinweisen können, wenn das fortgeschritten ist, so ein fast kupferfärbiger Hautteint. Genau, und auch schlechte Leberwerte können darauf hinweisen.
Super interessant. Lass uns noch einmal in Sachen Einnahme- und Dosierungsfragen bei der letzten Episode auch anknüpfen und tiefer eintauchen. Wenn wir wissen, wo wir stehen, stellt sich die Frage, wie nehmen wir das Eisen richtig ein?
Genau, da haben wir schon gesagt, ja, Eisen ist eine Diva, ja. Eisen will den Auftritt und sollte unabhängig von Mahlzeiten und anderen Supplements eingenommen werden. Optimal wäre, dass ich sage, wenn ich jetzt das Eisen nehme, eine Stunde später, kann ich dann schon einen Kaffee trinken beispielsweise. Oder Supplements nehmen, wo andere Spurenelemente, Mineralstoffe drinnen sind. Und wenn ich jetzt da, weiß ich nicht, Kaffee getrunken habe oder was gegessen habe, dann ungefähr 2 Stunden warten, dann geht sich das wieder aus.
Sehr klare Antwort, danke dir dafür. Und ist es sinnvoll, Eisen täglich zu nehmen? Und wenn ja, in welcher Dosierung? Oder sollte man eben zum Beispiel aufgrund der Hepzidinregulation eher auf jeden zweiten Tag gehen?
Das hängt, wie gesagt, von der Dosierung ab. Wenn ich sehr physiologisch niedrige Dosierungen habe, mit 10, 15 Milligramm, kein Problem. Genau, und eigentlich machen die 21 Milligramm, geht sich auch leicht aus. Aber wenn ich dann tatsächlich einen höheren Eisenbedarf hätte und mehr supplementieren muss, dann macht es wirklich Sinn, dass man mal ausprobiert, es jeden zweiten Tag zu nehmen, weil dann könnte es sein, dass tatsächlich dann die Eisenwerte besser steigen. Obwohl es aufs erste paradox klingt.
Jetzt haben wir viel zur Einnahme gesprochen. Wie sieht es denn rund um den Zyklus aus? Sollte man Eisen zyklusabhängig einnehmen, zum Beispiel nur rund um die Menstruation?
Also wenn ich einen guten Eisenstatus habe, dann macht es durchaus Sinn, wenn ich während meiner Tage, meiner Monatsblutung, ein moderat dosiertes Eisensupplement nehme. Und je nachdem, wie stark die Blutung ist, dann nehme ich ein Präparat mit 10, 15 oder 20 Milligramm. Das geht sich sehr leicht aus. Und dann lasse ich es wieder sein. Wenn ich aber latent einen Eisenmangel habe, dann macht es natürlich Sinn, dass ich das durchgehend nehme und nicht nur während der Tage.
Und wie erkennt man, wenn man genug Eisen hat? Das heißt, wenn man therapeutisch vom Auffüllen in die Erhaltungsdosis wechseln könnte?
Ja, das eine ist, wenn ich jetzt höher dosierte Supplements nehme, um meine Eisenversorgung zu optimieren, dann sollte ich unbedingt auch die Blutwerte wieder kontrollieren. Und so Daumen mal Pi nach, weiß ich nicht, 6 bis 8 Wochen unbedingt wieder Eisenstatus machen lassen. Um zu sehen, erstens funktioniert die Aufnahme, wir haben schon gehört, viele Hemmschwellen könnten da drin liegen, dann komme ich rechtzeitig drauf, dass was nicht funktioniert. Und ich sehe, habe ich vielleicht schon mein Ziel erreicht und brauche gar nicht mehr. Also unbedingt regelmäßige Blutabnahmen machen und schauen, wie weit bin ich schon meinem Ziel nahe gekommen. Und wenn ich es erreicht habe, dann auf eine Erhaltungsdosis gehen. Und das andere zusätzlich ist, wir haben so viele subtile Symptome schon beschrieben. Und wenn ich innerlich spüre, ich habe mehr Energie, der Haarausfall wird besser, konzentrieren kann ich mich besser, meine Stimmung wird besser, die Leistungsfähigkeit wird besser, sind das ja auch Zeichen, dass es sich stabilisiert. Und dann kann man auch mit der Dosierung runtergehen, aber unbedingt Blutbild wieder machen und Eisenstatus überprüfen.
Und Lisa, nach einer Infusionstherapie, die man zum Beispiel therapeutisch benötigt, wie lange sollte man da warten bis zum nächsten Check-up, um dann in die Erhaltungsdosis wieder zu switchen?
Das ist auch, da kommt man oft erst selber drauf, gell? Weil nicht bei jeder, meist sind Frauen, die Eiseninfusionen brauchen, hält es gleich lange. Es gibt welche, da fällt das Eisen sehr schnell wieder ab. Und es gibt welche, da hält es mit der Eiseninfusion relativ lange. Und das muss man einfach herausfinden und mit dem Arzt besprechen. Der hat natürlich sehr gute Erfahrungen und abhängig von den Eisenwerten kann er dann sagen, machen wir dann wieder ein Blutbild und schauen, in welchem Intervall man eventuell eine Infusion braucht. Und nach der Infusion wissen wir ja schon vom ersten Gespräch, dass es Sinn macht, dass man mit niedrig dosierten Eisensupplements gleich weitermacht, dass der gar nicht so abfällt.
Genau, dranbleiben.
Ja.
Um nie mehr wieder in den Zustand zu kommen. Lass uns gleich bei den weiteren Sonderfällen bleiben. Woran erkennt man denn eine waschechte Resorptionsstörung?
Das ist, wenn ich Eisensupplements oder Eisentabletten nehme und der Spiegel nicht drauf geht. Der Eisenstatus immer schlecht bleibt. Und dann muss ich auf Ursachenforschung gehen. Und dann haben wir schon viel gesagt, vom Magen über Ökosystem, Darm, Stressbelastung, Entzündungen. Und das ist eben, wo man oft, oder zu hoch dosiert, haben wir auch gehabt, gell? zu oft hintereinander zu hoch dosiert. Das sind diese Fallstricke und da muss man halt dann abchecken, was könnte bei mir zutreffen.
Eine Kundin fragt dazu passend auch, ist denn pflanzliches Eisen zum Beispiel aus dem Curryblatt relevant bioverfügbarer?
Tatsächlich. Ich habe es ja auch nicht geglaubt, gell? Aber wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Und da gibt es wirklich Untersuchungen. Und zwar gibt es da auch eine Untersuchung, da hat man Eisengluconat, das ist eine klassische Eisensalzverbindung, gegeben und die gleiche Menge Eisen als Curryblatteisen. Und dann hat man geschaut, wie hoch steigt der Blutspiegel, Eisenspiegel innerhalb von 2 Stunden an. Einmal mit Eisengluconat, Klassiker, und einmal mit Curryblatt.
Das heißt synthetisch versus pflanzlich.
Genau. Das Pflanzliche ist fast 30% besser aufgenommen worden. Heißt, die Blutspiegel sind in der gleichen Zeit 30% höher gestiegen wie bei den Eisensalz.
Sagenhaft.
Also funktioniert super gut. Und wir wissen, auch wesentlich besser verträglich.
Ja, also ein klares Ja zu dieser Frage. Definitiv relevant bioverfügbarer. Ja. Kommen wir zu spezielleren Lebensphasen, wo, wie wir wissen, auch andere Regeln gelten und andere Verantwortungsgrenzen, besonders in der Schwangerschaft. Welches Eisen ist denn in der Schwangerschaft aus wissenschaftlicher Sicht am besten verträglich?
Also da muss man auch sagen, das, was wir am allerwenigsten vertragen, sind die Eisensalze, die eben auch in den Eisentabletten drinnen sind. Sehr gut verträglich ist eben dieses Curryblatteisen. Dann auch ein Geheimtipp von mir, das sind Gelatverbindungen, die auch bei anderen Nährstoffen super gut funktionieren und verträglich sind. Und in dem Fall beim Eisen setzt man Bisglycinat ein. Da wird Eisen an 2 Moleküle Glycin, das ist eine Aminosäure, gebunden. Und dann nimmt dieses Glycin das Eisen so ein bisschen huckepack und schleust es durch den Darm und das ist sehr, sehr, sehr gut verträglich auch.
Sehr gut. Das heißt, Präparate mit unterschiedlichen Eisenverbindungen können wir an der Stelle auch empfehlen.
Absolut. Und noch was eben, wenn ich merke, ich vertrage das nicht so gut, Dosis reduzieren. Und dann funktioniert es oft auch wieder.
Also einfach ein wenig Mut auch zum Ausprobieren und sich selbst dann wiederum spüren.
Ja, das ist sowieso. Also ich bin ja eine immer selber, gell? Selber. War als Kind schon so. Und ich mag das. Und es gibt, glaube ich, viele Menschen, die so sind und sagen, hey, ich spüre ja eh, wie es mir geht. Und ich möchte da einfach noch eine Bestätigung bekommen, dass es okay ist, dass ich selber schaue, was mir gut tut.
Also bei allem Fachwissen darf Pragmatismus und Intuition auch nicht fehlen. Sehr gut. Ja, zum Abschluss möchte ich gern mit dir, liebe Lisa, entmythisieren und auch über Erwartungshaltungen sprechen. Mythos 1. Stimmt es, dass Eisen rund um Spinat, die Popeye-Geschichte, stimmt die eigentlich? Und wie relevant sind Oxalate wirklich? Auch eine spannende Kundenfrage.
Ja. Ja, der Popeye, gell? Ja. Das ist eher so ein Thema für die Männer, gell? Die bringst dann zum Spinatessen, gell? Aber das ist tatsächlich ein Mythos, weil das ist im 19. Jahrhundert haben sie sich ein bisschen vertan beim Berechnen der Eisenmenge im Spinat und haben sie da um eine Kommastelle vertan. Fakt ist, dass in 100 Gramm Spinat 3 Milligramm Eisen sind. Und wenn du jetzt hernimmst, jetzt sage ich da 3 Lebensmittel, wo ich mir sicher bin, dass viele sagen, okay, ich habe gar nicht gewusst, dass da Eisen drinnen ist, nämlich Hirse, Linsen, Kichererbsen, gleiche Menge, 100 Milligramm, haben schon 8 Milligramm.
Ja, wow, drinnen. Das heißt im Hummus, Kichererbsen, Curry, ja, Linsenauflauf.
100 Gramm davon. Hast schon 8 Milligramm Eisen, das ist super.
Und die Ballaststoffe dazu.
Genau.
Sehr cool. Was bringen denn der rote Betesaft oder Steak am ersten Zyklustag wirklich?
Naja, das ist beides, gell? Fakt und Fake. Das eine ist, beide enthalten natürlich Eisen. Der rote Betesaft, der rote Rübensaft enthält aber nur sehr wenig, gell? Wo du sagst, ja, da habe ich in 100 Milliliter 0,3 Milligramm Eisen. Also da musst du viel Eisen. Minimal. Musst du viel von dem trinken wollen? Weiß ich nicht. Ob man das macht. Es ist wirklich homöopathisch, gell?
Erinnert eigentlich nur in der Farbe an den Eisensaft, oder? Zumindest genau. den ich unserem Sohn gebe mit 11.
Ja. Und da ist aber mehr drinnen, weil ist ja was anderes. Da ist ja Eisen noch angereichert.
Genau.
Und wie gesagt, es schadet nicht, aber es ist einfach viel zu wenig drinnen. Und das Steak haben wir noch angesprochen. Da ist Hemeisen drin. Da haben wir auch schon in der ersten Folge gehört, dass das die Eisendarreichungsform ist, die wir am allerbesten aufnehmen. Also gute Idee. Aber wir bluten halt nicht nur einen Tag und dann verpufft es wieder.
Das heißt, jeden Tag Steak essen ist die schlechtere Option.
Genau, naja, muss man auch mögen. Und daher meine Empfehlung eben, dass man während der Tage ein moderat dosiertes Eisensupplement nimmt. Das geht sich gut aus.
Sehr gut, um in seiner Kraft und Energie zu bleiben.
Genau.
Und vielleicht die wichtigste Frage zum Schluss. Warum braucht der Körper oft Monate, um seine Eisenspeicher wieder aufzufüllen? Warum müssen wir so geduldig sein?
Ja, der liebe Gott hat es halt dann nicht so gut, so nett mit uns gemeint. Gell? Der will uns auf die Probe stellen und Geduld ist was die wenigsten haben. Aber wir haben auch in der ersten Folge gehört, wo Eisen überall beteiligt ist und gebraucht wird. Das heißt, wenn ich jetzt auf einmal mehr Eisen gebe, schreien so viele Stoffwechselprozesse, ich, dass der Körper damit beschäftigt ist, zuerst einmal die zu beliefern, ganz dringlich sind. Das ist die Blutbildung. Und dann geht's weiter in die nächsten Bereiche. Und erst dann, wenn das alles abgedeckt ist, dann sagt er, jetzt gebe ich dir was für die Haare, jetzt gebe ich dir was für die Nägel und jetzt lasse ich den Eisenspeicher steigen.
Das heißt, er setzt einfach Prioritäten.
Genau. Und das dauert, je niedriger der Status, desto länger dauert es. Und habe ich Verbrauch, gell? Und wenn ich jetzt, da haben wir auch heute schon ein paar Mal gesagt, nicht zu unterschätzen sind Entzündungen, auch latente Entzündungen. Und die chronische Stressbelastung.
Und genau hier haben wir allesamt einen Hebel oder mehrere sogar.
Genau, aber das mit dem Stress, das wollen wir heute nicht so gern sehen.
Nein.
Da wollen wir uns nicht so beschäftigen damit. Ja, da sind wir viele gleich, also ich gehöre da genauso dazu. Nehme ich nicht raus, bin nicht heilig.
Wäre schon wieder ein Thema für eine weitere Episode, liebe Lisa.
Ja, wenn ich wieder mal kommen darf, freue ich mich.
Jederzeit gern. Ich sage ganz herzlichen Dank für deine super informativen Tipps, für dein Insiderwissen, dass du uns heute wieder mal fachlich top runtergebrochen, kundenorientiert auch weitergegeben hast, für die vielen Antworten für unsere Kundinnen und Kunden. Es war mir eine große Freude.
Danke, danke, dass ich da sein durfte.
Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wir hoffen, diese Follow-up-Episode ermutigt viele von euch, eure Eisenwerte nicht dem Zufall zu überlassen. Nicht einfach zu funktionieren, sondern bewusst hinzuschauen, nachzufragen und Verantwortung für die eigene Gesundheit, für die eigene Energie auch zu übernehmen. Ich kann es euch aus eigener Erfahrung berichten, wenn die Speicher wirklich gut gefüllt sind, verändert sich nicht nur die Müdigkeit. Es verändert sich die Präsenz, die Klarheit, die Leistungsfähigkeit im Alltag. Bis zur nächsten Episode von The Wellbeing Code. Bleibt informiert, selbstwirksam und in eurer Kraft.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.